Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Sollen Nutzer von Privatjets eine Abgabe zahlen, um den Finanztopf zu füllen, aus dem Maßnahmen zur Anpassung an die Klimaerwärmung bezahlt werden sollen? Unser erstes Thema gleich. Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor gut 4 Jahren. Was hat sich seitdem beim Hochwasserschutz in Nordrhein-Westfalen getan? Greenpeace hat sich die türkische Landwirtschaft angesehen und berichtet von kritischem Pestizideinsatz. Gebäudetyp E. Damit soll das Bauen einfacher, schneller und günstiger werden. Und wer noch wie gegen seinen Grundsteuerbescheid vorgehen kann, das hören Sie um 11:45. Auf der Klimakonferenz im brasilianischen Belém wird weiterhin um eine Einigung gerungen. Eine der großen Fragen ist immer noch die nach dem Geld. Denn die Kosten für die Anpassung an Veränderungen, an Stürme, Dürren, Starkregen steigen weltweit. Woher soll dieses Geld kommen? Ein kleines Staatenbündnis setzt sich für einen neuen Weg ein, Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Als Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, im Sommer in Venedig seine Hochzeit feierte, reisten Gäste aus aller Welt an, in fast 100 Privatjets. Die Zahl dieser privaten Flüge ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Und damit auch die Emissionen. Diese haben sich zwischen 2019 und 2023 fast verdoppelt. Das zeigte eine letztes Jahr veröffentlichte Untersuchung von Fachleuten aus Schweden, Deutschland und Dänemark. Eine Initiative mehrerer Staaten fordert jetzt eine Abgabe auf diese Flüge. Sabine Minninger von Brot für die Welt unterstützt den Vorschlag.
Eine Abgabe auf Privatjets würde bedeuten, dass in der Hinsicht auch nur sehr wohlhabende Menschen eben gemäß der Emissionen, die sie eben der Atmosphäre antun, dafür auch finanziell gerade stehen. Das ist nämlich bisher nicht der Fall.
Schaut man sich an, wer derzeit weltweit für CO2-Emissionen verantwortlich ist, zeigt sich ein drastisches Ungleichgewicht. Eine Person der 0,1% reichsten Menschen des Planeten stößt an einem Tag mehr CO2 aus als eine Person der ärmsten Hälfte der Bevölkerung in einem Jahr. Das zeigen Zahlen von Oxfam. Und in den letzten 35 Jahren sind die Emissionen der Reichen gestiegen, während die der Armen gesunken sind. Und es sind gerade die am wenigsten entwickelten Staaten, also die armen Staaten, die besonders unter den Folgen der Klimakrise leiden.
Von daher wäre es nur fair und gerecht, wenn nicht nur die ärmsten Staaten die Klimakrise schultern. So ist das nämlich im Moment. Und das sehen wir jetzt auch bei den Verhandlungen zum globalen Anpassungsziel sehr kritisch, dass die Verantwortung auf den globalen Süden abgewälzt wird,
sagt Sabine Minninger. Frei nach dem Motto, passt euch doch einfach etwas besser an die Klimakrise an. Nur dafür braucht es Geld. Die Entwicklungsstaaten fordern bei dieser Klimakonferenz eine Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung durch die Industriestaaten, konkret 120 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Industriestaaten verweisen jedoch immer wieder darauf, dass sie dies nicht allein aus ihren Haushalten schultern können, sondern dass es neue Wege braucht, dieses Geld aufzutreiben. Für Sabine Minninger könnte die Abgabe auf Privatjets genauso ein Instrument sein.
Die Grundidee ist, dass die Klimafinanzierung eben nicht nur aus dem Haushalt bestritten wird, sondern neue innovative Finanzierungsquellen angezapft werden gemäß dem Verursacherprinzip.
Und wer sich einen Privatjet leisten kann, für den sei auch eine solche Abgabe ein Klacks. Auch auf Erste-Klasse-Tickets und Businessflüge soll sie gezahlt werden. Hier als Abgabe aufs Ticket, bei Privatjets als Abgabe aufs Kerosin, zu zahlen am jeweiligen Flughafen. Je nach Ausgestaltung könnten so über 40 Milliarden Dollar im Jahr zusammenkommen, rechnet Minninger vor. Der Initiative hat sich bisher ein knappes Dutzend Staaten angeschlossen. Frankreich, Spanien und Kenia sind zum Beispiel mit dabei, Deutschland bisher nicht. Regierungssprecher Stefan Cornelius erklärte dazu in Berlin.
Die Bundesregierung hat diese Forderung vermutlich zur Kenntnis genommen, denn Fachressorts, aber dazu gibt es keine Festlegung der Bundesregierung.
Robin Meser-Rosch koordiniert für die SPD den parteiinternen Klimadialog. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete sagt gegenüber dem Deutschlandfunk, eine Abgabe auf Privatjets ist eine Frage der Gerechtigkeit, denn
das ist vielleicht nützlich für einen kleinen, wirklich ganz, ganz kleinen Personenkreis und schadet allen anderen 8 Milliarden Leuten enorm. Und das Mindeste, was wir machen können, ist, damit Abgaben reinzugehen. Das muss Deutschland unterstützen. Langfristig müssen wir das ohnehin auf ein Minimum reduzieren.
Auch im SPD-geführten Umweltministerium wird das Projekt durchaus positiv bewertet. Die International Air Transport Association, ein weltweiter Dachverband von Flugorganisationen, lehnt eine solche Abgabe strikt ab. Eine Wirkung sei nicht ausreichend nachgewiesen. Zudem könne eine solche Abgabe der Wirtschaft schaden, weil gegebenenfalls weniger Flugverbindungen angeboten würden. Statt Abgaben auf Privatjets und das Luxussegment fordert die IATA zusätzliche Unterstützung für den Luftfahrtsektor, um mehr Verbindungen anzubieten. Die deutsche Bundesregierung hatte gerade erst beschlossen, die Luftverkehrssteuer zu senken, um den innerdeutschen Flugverkehr anzukurbeln.
Eine Abgabe auf Flüge mit Privatjets, um die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen an die Erderwärmung zu finanzieren, das war an Katrin Büsker aus Belem. Dass Hochwasser eine tödliche Bedrohung sein kann, auch bei uns, das ist spätestens im Sommer 2021 klar geworden, als im Ahrtal alles von einer Sturzflut mitgerissen wurde. Der Hochwasserschutz wurde seitdem überdacht und teils anders konzipiert. Es gibt erste Konsequenzen. So entstehen in Nordrhein-Westfalen bis Ende diesen Jahres 26 neue Hochwasserpegel, die rechtzeitig und genauer warnen sollen. Hilde Braun hat sich einen davon zeigen lassen.
Welzen an der Sülz im Bergischen. Landesumweltminister Oliver Krischer nimmt einen der neuen Hochwasserpegel in Betrieb.
Wir haben aus der Hochwasserkatastrophe 21 gelernt, dass wir Menschen schützen wollen. Da kommt es auf jede Minute an. Deshalb brauchen wir viele Daten, die aus möglichst vielen Pegeln kommen und die rechtzeitig an die Menschen transportiert, dass Menschen sich in Sicherheit bringen können. Dazu dient der Ausbau des Pegelsystems.
122 Pegel sollen Ende des Jahres in Nordrhein-Westfalen in Betrieb sein. Über 40% mehr als zu Zeiten der Hochwasserkatastrophe 2021.
Pegel kennt jeder am Rhein. Wir bauen sie jetzt zunehmend auch an kleinen Gewässern aus, wie hier an der Sülz, weil wir ja die Erfahrung aus der Hochwasserkatastrophe 21 gemacht haben, dass lokale Starkregenereignisse dann zu unglaublichen Flutwellen werden, dass diese kleinen, beschaulichen Gewässer dann zu reißenden und gefährlichen Strömen werden, die Menschenleben gefährden. Und deshalb bauen wir sie gerade auch an kleinen Gewässern jetzt aus.
Die Sülz, fast 50 Kilometer lang, fließt durch den Rheinisch-Bergischen Kreis, ist ein Nebenfluss der Agger und an einigen Stellen gerade mal 2 Meter breit. Doch das Hochwasser hatte den kleinen Fluss 2021 zu einem reißenden Gewässer gemacht. Brücken und Wege wurden zerstört, Keller liefen voll. Damals konnten die Anwohner den Pegelstand gar nicht mehr deuten, denn die Markierungen waren im Hochwasser schlicht verschwunden. Die neuen Pegel sollen so etwas in Zukunft verhindern. Die Technik ist deshalb doppelt gesichert, erklärt der Minister.
Die Pegeltechnik selber ist hochwassergeschützt. Sie liegt nicht unter der Brücke, sondern oberhalb von der Brücke, dass sie nicht zerstört werden kann. Das heißt, wir haben all die Konsequenzen aus dem Hochwasser gezogen.
2 unabhängige Messsysteme senden ihre Daten alle 15 Minuten über getrennte Netze an die Hochwasserzentrale des Landesumweltamtes von NRW, kurz LANUG genannt. Dort werden sie rund um die Uhr ausgewertet und im Hochwasserportal veröffentlicht und auf Warn-Apps wie Nina. Die Stromversorgung der neuen Pegel läuft autark über Photovoltaik mit Speicherbatterie. Bundesweit gibt es allerdings noch viele Lücken im Hochwasserschutz, analysiert Harald Kunstmann, Hydrologe an der Universität Augsburg.
Zusätzlich brauchen wir natürlich ganz dringend weitere technische Maßnahmen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch ökologische Maßnahmen. Das bedeutet, dass den Flüssen mehr Raum gegeben wird und übergeordnet natürlich auch, dass mehr Wasser langfristig in den Boden versickern kann.
Denn nach Angaben des Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, ist in Deutschland nur ein Fünftel der früheren natürlichen Überschwemmungsflächen an den Flüssen übrig geblieben. Obwohl die Gefahren mit der Klimaerwärmung zunehmen, sagt Kunstmann.
Hochwasserschutzmaßnahmen werden in der Regel nach Bemessungen der Wasserrisiken der Vergangenheit abgeleitet. Und diese Daten der Vergangenheit, die sind nun nicht mehr ausreichend, weil sich natürlich das gesamte Niederschlagsverhalten und auch das Abflussverhalten mit der globalen Erwärmung massiv verändert.
Und das bestätigt der Deutsche Wetterdienst. Er rechnet für die Zukunft mit mehr Stürmen, extremen Regenfällen und Hitzewellen aufgrund der Klimaerwärmung. Hydrologe Kunstmann warnt.
Neben zunehmenden und stärkeren Starkregenereignissen muss gleichzeitig auch mehr und mehr die Trockenheit bewältigt werden. Viele Regionen, gerade auch im Süden von Deutschland, die historisch fast keine Trockenheitsprobleme gehabt haben, werden sich nun mehr und mehr bewusst, dass auch in diesen Regionen, in ihren Regionen, Trockenheit bewältigt werden muss. Und deshalb gilt, Trockenheit und Starkregen muss immer gleichzeitig gedacht werden. Alle unsere Maßnahmen müssen für beide Extreme aufeinander abgestimmt werden.
Bei extremen Ereignissen muss vor allem die Abstimmung untereinander besser laufen, sagt Friederike Vitores. Sie leitet beim LANUG NRW die Abteilung Wasserwirtschaft.
Die Kommunikation zwischen allen Ebenen, von der Landesspitze hoch bis zum Feuerwehrmann vor Ort, muss einfach geübt werden. Wir haben 30 Jahre vorher kein Hochwasser gehabt, vor 2021. Da war man nicht mehr in der Übung. Sowas muss man aber regelmäßig machen, damit auch jeder jeden versteht und jeder weiß, was zu tun ist.
Auch brauche es für den Betrieb der Messstellen ausreichend Hydrologen, Elektrotechniker, Handwerker und Mechatroniker, erklärt Roland Funke vom Landesumweltamt NRW.
An vielen Stellen merken wir auch den Fachkräftemangel und die direkte Konkurrenz auch zu anderen suchenden Betrieben und Organisationen.
Hydrologe Harald Kunstmann appelliert zudem an ein stärkeres Bewusstsein aller Beteiligten. Ein Beispiel: das Juni-Hochwasser im Jahr 2024 entlang der Donau im bayerischen Ort Dinkelscherben.
Eine Kommune, die ganz stark von dem Hochwasser getroffen wurde, mehr oder minder zum ersten Mal in seiner Geschichte. Hier lagen aber schon seit über 10 Jahren verbesserte Hochwasserschutzpläne in der Schublade, die aber nicht verwirklicht werden könnten, weil bestimmte Grundeigentümer, Landwirte, ihren Besitz eben nicht zur Verfügung stellen wollten für ein absolut notwendiges Hochwasserrückhaltebecken.
Erst nach dem Juni-Hochwasser gaben die Landwirte nach und das Hochwasserrückhaltebecken konnte gebaut werden.
Technik und Ökologie, zwei Säulen beim Hochwasserschutz in Deutschland. Eine 4-köpfige Familie aus Hamburg starb im Urlaub in Istanbul. Zurzeit gehen die Behörden davon aus, dass Chemikalien, die in ihrem Hotel eingesetzt wurden, sie vergiftet haben. Die Untersuchungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Geraume Zeit vor diesem aktuellen Vorfall hat Greenpeace in der Türkei recherchiert. Der Fokus lag auf Gemüse und Obst und dessen Pestizidbelastung. Gibt es eine Pestizidkrise in der türkischen Landwirtschaft? Ceyda Nurç hat sich umgehört.
Auf einem Wochenmarkt in der Großstadt Bursa, 150 Kilometer südlich von Istanbul. Auf langen Tischen türmen sich Paprika, Gurken und Tomaten. Marktbesucher ziehen Einkaufswagen hinter sich her und bleiben dort stehen, wo das Obst und Gemüse sie am meisten anspricht. Immer wieder berichten die türkischen Medien über den vermehrten, teils unkontrollierten Einsatz von Pestiziden und ihren gesundheitlichen Schäden, insbesondere für Kinder. Inwieweit spielt das eine Rolle beim Einkauf?
Ja, wir machen uns viele Gedanken, aber wir wissen, dass das hier nicht Bio ist. Aber kein Obst und Gemüse zu kaufen ist ja auch keine Alternative. Deswegen wasche ich zu Hause alles mit Wasser, Essig oder Natron und versuche es zu reinigen, bevor wir es benutzen. Ich versuche dann natürlich darauf zu achten. Wenn über ein bestimmtes Produkt berichtet wird, dann kaufe ich das nicht und gebe das auch nicht meinen Kindern zu essen, so gut das eben geht. Oder ich kaufe nur bei einem Händler, den ich kenne und dem ich vertraue. Und haben die Händler eine Ahnung, wie belastet oder unbelastet ihre Ware sein könnte?
Wir sind ja nicht die Produzenten, wir sind nur die Händler. Wir kaufen das den Bauern ab, aber wie sie das anbauen und behandeln, wissen wir nicht. Und sagen sie immer, dass das alles ganz natürlich ist und nicht einmal Dünger verwendet wird. Aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Aber womit die Produkte genau behandelt werden, wissen wir nicht.
Was die Verbraucher zunehmend verunsichert, nimmt Greenpeace Türkei schon länger unter die Lupe. 2020 veröffentlichte sie ihren ersten Bericht zur Pestizidnutzung, 2025 dann ihren Folgebericht mit dem Titel Pestizide und Kinder. Hierfür ließ Greenpeace 155 Proben von 12 unterschiedlichen Produkten von Wochenmärkten und Einzelhandelsgeschäften analysieren. Die Ergebnisse sind besorgniserregend, erläutert Berkan Özyar vom Istanbuler Greenpeace-Büro.
Erstens die Ergebnisse der Pestizidanalyse der Produkte. Das liefert schon ein düsteres Bild. Von 155 entsprechen 51 nicht dem türkischen Lebensmittelkodex. Das sind 33%. Entweder wurde hier die Höchstbegrenzung überschritten oder sie enthalten Pestizide, die mittlerweile verboten sind.
Besorgt stimmt Berkan Özyar auch die Vielzahl der gefundenen Pestizide, deren gemeinsame Wirkung noch längst nicht hinreichend erforscht sei.
Bei 61% der Produkte in 91 Produkten wurden mehrere Rückstände gefunden. Das heißt, auch die Ergebnisse dieser Cocktailwirkung sind alarmierend. Zweitens gibt es noch eine eigene Gruppe synthetischer Chemikalien, PFAS. Unsere Untersuchung ist die erste in der Türkei, die sich damit beschäftigt. Unser dritter und wichtigster Punkt, die Motivation für unsere Erhebung, ist die Gesundheitsgefährdung, insbesondere für Kinder.
Regelmäßig veröffentlicht das Landwirtschaftsministerium den Lebensmittelkodex, der auf Falschdeklarationen und minderwertige Inhaltsstoffe verweist. Greenpeace fordert, eine ähnliche Liste auch für Pestizide publik zu machen. Dem ist das Ministerium bislang nicht nachgekommen. Eine Anfrage des Deutschlandfunk dazu beantwortete das Agrarministerium bis jetzt nicht. Die Aussage des zuständigen Ministers Ibrahim Yumaklı gegenüber dem türkischen Fernsehen im vergangenen Winter ist für viele Verbraucher nicht befriedigend.
Sowohl bei der Produktion als auch bei der Einfuhr zu den Großmärkten sowie bei den Endverbrauchern werden auf jeden Fall Pestizidkontrollen durchgeführt.
Das Vertrauen der Verbraucher könne nur durch Transparenz zurückgewonnen werden, erklärt Berkan Özyar. Und noch eine Frage gibt Anlass zur Sorge. Was geschieht mit Produkten, die bei den Kontrollen des Europäischen Schnellwarnsystems für Lebens- und Futtermittel, RASFF, für den Export in die EU durchfallen? Hier stehen die türkischen Produkte immerhin an erster Stelle. Landen sie schließlich wieder auf dem einheimischen Markt?
Nur eins oder zwei von 1000 unserer exportierten Produkte wird zurückgeschickt. In diesem Fall werden die Produkte auf jeden Fall vernichtet. Da sind wir ganz im Einklang mit der EU. Was sie nicht essen, essen wir auch nicht.
Diese Aussage des Landwirtschaftsministers sieht Greenpeace skeptisch, weil bislang der Pestizideinsatz jedes Jahr anstieg, wenig Transparenz herrscht und bei Verfehlung keine Sanktionen greifen. Außerdem kritisiert die Umweltorganisation einen Doppelstandard. Viele der in der Türkei eingesetzten Pestizide sind in der EU schon verboten. Aber es sind EU-Hersteller, die die Türkei damit beliefern. An erster Stelle Deutsche.
Geht man nur von den offiziellen Angaben aus, liegt der Pestizideinsatz in der Türkei unter dem in Spanien oder Frankreich. Aber das Geschäft hat eine große illegale Seite. Überall. Wir führen also einen globalen Kampf. Es geht um ein globales Problem, um Verschmutzung und Gesundheit.
Zurück auf dem Markt. An kleinen Ständen verkaufen auch Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung ihre Produkte. Einer von ihnen zeigt stolz seine an der einen oder anderen Stelle angeknabberten grünen Bohnen. Und er hat seine ganz eigene Devise.
Wir behandeln unsere Produkte nicht. Wir düngen nur die Erde, bevor wir pflanzen. Schau. Aber die Leute verstehen nichts davon. Sie wollen, dass alles ganz sauber aussieht. Das hier, das fressen auch die Käfer. Was die Käfer nicht fressen, ist auch nichts für den Menschen.
Über den Einsatz von Pestiziden in der türkischen Landwirtschaft berichtete Ceyda Nurç. Einfacher, schneller und günstiger. So soll künftig in Deutschland gebaut werden. Mit dem Gebäudetyp E will die Bundesregierung einen neuen Standard schaffen, mit abgespeckten Anforderungen und deshalb kostengünstiger. Die beiden Bundesministerinnen, Stefanie Hubig und Verena Huberts, stellen heute Eckpunkte dazu vor. Die eine ist zuständig für Justiz und Verbraucherschutz, die andere für Wohnen und Bauwesen. Hans-Joachim Viehweger blickt voraus.
Gebäudetyp E, das steht für einfach und experimentell. Es soll Bauherren erlauben, von klassischen Baustandards abzuweichen und damit neue Spielräume für innovatives Planen und kostengünstiges Bauen eröffnen. Das kann bedeuten, die Zahl der Steckdosen zu verkleinern, einfachere Materialien zu verwenden oder auch geringere Anforderungen an den Schallschutz zu vereinbaren, sofern die Vertragspartner sich jeweils darauf einigen. Schon die Ampelregierung hatte einen Gesetzentwurf zum Gebäudetyp E eingebracht, über den aber nicht mehr entschieden wurde. Ein Knackpunkt ist, dass die Vereinfachungen rechtssicher sein müssen. Kein Bauherr, kein Architekt will im Nachhinein vor Gericht belangt werden, wenn er von den sogenannten anerkannten Regeln der Technik abweicht. Deshalb plant das Justizministerium auch eine Anpassung des bürgerlichen Gesetzbuchs BGB. Erste Beispiele von Häusern, die nach vereinfachten Standards gebaut wurden, gibt es übrigens schon, und zwar im Rahmen von Forschungsprojekten sowie in Bad Aibling in Oberbayern. Der erste Anstoß zum Gebäudetyp E war auch schon vor Jahren von der Bayerischen Architektenkammer gekommen.
Ehe wie einfach und experimentell. Hans-Joachim Viehweger über Eckpunkte für einen neuen Baustandard.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts musste die Grundsteuer, die Eigentümer für ihre Gebäude und Grundstücke zahlen, neu berechnet werden. Die Bundesländer hatten dafür unterschiedliche Ansätze gewählt. Dass die Besteuerung nun gerechter ausfällt, bezweifelt unter anderem der Bund der Steuerzahler. Und auch viele Hausbesitzer sehen ihre Immobilien falsch bewertet. Wie können sie sich jetzt noch gegen die neu berechnete Grundsteuer wehren? Das hat Klaus-Martin Höfer zusammengetragen.
Um die Steuer auf Gebäude und Grundstücke neu zu bestimmen, haben die Bundesländer unterschiedliche Berechnungsmodelle entwickelt. 11 Bundesländer haben ein Modell übernommen, das im Finanzministerium des Bundes ausgearbeitet worden war. 5 Länder haben eigene Modelle entwickelt. Jörg Leine vom Online-Portal Finanztipp.
Im Bundesmodell ist es auf jeden Fall so, dass dort in der Berechnung, die das Finanzamt dann vorgenommen hat, mal eine fiktive Roh-Netto-Kalkmiete gerechnet wurde. Also ob man das vermietet oder nicht, ist völlig egal, ob man drin wohnt, auch nicht. Und da kann es natürlich schon Verwerfungen gegeben haben, weil das natürlich immer eine fiktive Miete ist, eine Durchschnittsmiete über einen größeren Bereich in einem Ort oder in einem Stadtteil. Und die spiegeln natürlich nicht immer zu 100% das wahre Geschehen wider.
Um den Wert der Immobilie zu bestimmen und aufgrund dieses Wertes dann die Steuer zu berechnen, wird also so getan, als ob Miete erzielt wird. Zudem werden sogenannte Bodenrichtwerte herangezogen, mit denen der Quadratmeterpreis festgelegt wird. Die Finanzämter nutzen diese Daten dann für ihre Bescheide. Daniela Kabe-Gessler vom Bund der Steuerzahler.
Die sind wohl, so ist unsere Info, zum größten Teil alle bearbeitet und an die Eigentümer versendet, wobei das noch nicht bei 100% liegen wird, weil wir einfach auch noch Fälle haben, die halt komplizierter sind in der Bearbeitung.
Wer meint, die Immobilie würde viel zu hoch bewertet, hat in Ländern, in denen das Bundesmodell gilt, eine Chance, dagegen vorzugehen. Wenn der vom Finanzamt geschätzte Wert zumindest 40% höher liegt, als er tatsächlich ist. Jörg Leine.
Aber der große Haken daran ist, ich muss das beweisen. Also das heißt, ich muss einen Gutachter beauftragen. 2 Stellschrauben. Das eine ist dieser Bodenrichtwert. Der ist immer nur ein Durchschnittswert für eine gewisse Region. Das andere ist diese Netto-Kaltmiete, diese fiktive, die auch deutlich abweichen kann. Also da könnte man es schaffen. Allerdings muss man da relativ viel Geld in die Hand nehmen dafür.
Oder man akzeptiert die Bewertung und wartet bis zur nächsten Neueinschätzung des Finanzamtes, um dann innerhalb von 4 Wochen zu widersprechen. Doch dies gilt nur für Länder, die dem Bundesmodell gefolgt sind, und für Niedersachsen. Dort wird 2029 neu geschätzt. Jörg Leine.
Die Länder, die ausgeschert sind aus dem Bundesmodell, also komplett ausgeschert sind, die haben auch andere Regeln getroffen, was die Wiederholung betrifft. In Hessen, die haben 14 Jahre Zeit. Und die anderen Länder, die nicht dem Bundesmodell folgen, Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Niedersachsen, die haben mit Ausnahme von Niedersachsen gesagt, okay, das steht jetzt erstmal. Also wir ändern da nichts mehr dran. Das ist jetzt einmal festgelegt.
Künftige Berechnungen könnten allerdings auch nach einer völlig neuen Methode erfolgen. Denn der Bund der Steuerzahler und der Eigentümerverband Haus und Grund stellen die Berechnung der Bodenrichtwerte durch die Gutachterausschüsse grundsätzlich in Frage. Sie wollen das Bundesverfassungsgericht dazu entscheiden lassen. Doch das kann dauern. Erst einmal steht die Klage beim Bundesfinanzhof an. Daniela Kabe-Gessler.
Das kann ausgehen im Sinne von, er stimmt uns zu und legt das ganze Verfahren dem Bundesverfassungsgericht vor. Das kann aber auch sein, dass er sagt, nein, er stimmt uns nicht zu. Dann weist er die Klagen entsprechend ab. Dann werden wir Verfassungsbeschwerde erheben. Egal wie, wir werden den Weg zum Bundesverfassungsgericht suchen. Wann aber das Bundesverfassungsgericht dann tatsächlich entscheidet, liegt überhaupt nicht mehr in unserer Hand.
Der Verbrauchertipp von Klaus-Martin Höfer. Der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist zum Schmetterling des Jahres 2026 gewählt worden. Damit machen der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und die BUND-NRW-Naturschutzstiftung auf die wachsenden Gefährdungen aufmerksam, denen dieser Tagfalter ausgesetzt ist. Und das sind vor allem die intensive Landnutzung und die Klimakrise. das EU-Außenministertreffen zu Ukraine und Nahost. Darum geht es gleich ab 10 nach 12. Und das war Umwelt und Verbraucher heute mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen guten Tag.